kleiner Ausschnitt am Schreibtisch entstanden. Manches deckt sich, manches kommt neu. Fulbert Stefensky heißt ein hochdekorierter deutscher Professor der Theologie. Ich teile nicht alle seine Sätze, muss ich auch nicht, macht ihm auch nicht viel aus. Aber einen Satz fand ich bemerkenswert. So schwätzen bloß Professoren. Gnade ist das Urwort protestantischer Spiritualität. Klingt gut. Schlau. Gnade ist das Urwort protestantischer Spiritualität. Ich versuche es zu übersetzen für uns Normaldenkende. Gnade ist das schönste Wort in der Bibel. Gnade ist das schönste Wort in der Bibel. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Satz so sage und ob er überhaupt stimmt. Ich glaube, er stimmt. Und deshalb möchte ich euch mitnehmen, dass wir dieses Wort ein bisschen entfalten. Und nachher auf dem Saalplatz oder hinterher oder irgendwie können wir gern noch sagen, okay, ist so schön? Passt es? Dieser Superlativ, das schönste Wort in der Bibel? Unsere Welt, unsere Umgebung, unsere Sprache, unsere Gesellschaft sagt eher was anderes. Aber der Reihe nach. Das schönste Wort in der Bibel. Klickst du den Vers nochmal ein? Ich habe bewusst dieses Wort über den großen Saal genommen. Marianne Kreuz hat uns neulich ein Bild geschickt. Schöne Stimmung. Leuchtende Gnade. Das nächste. Das schönste Wort in der Bibel. Das schönste Wort in der Bibel. Punkt. Wie ich drauf komme? Ganz einfach. Ihr habt es vorher gelesen. Charme stand da. Das kann man buchstabenmäßig schon sehen, obwohl das eine altgriechisch und das andere neufranzösisch ist. Charme und Charis sind der gleiche Wortstamm. Gott ist Charis. Gott ist Gnade. Gott ist Charme. Gott ist charmant. Gott hat Charakter. Oder wörtlich, Gott hat Charisma, Ausstrahlung. Gleiches Wort. Sogar das Wort der Freude, griechisch Chara und Charis, Gnade, hängen zusammen. Gott ist freundlich. Ihr ahnt schon, wenn wir dieses Fass von Gnade aufmachen, dann werden wir fast überflutet von Gutem. Umspült von Wunderbarem. Gottes Gnade, das schönste Wort in der ganzen Bibel. Und damit meint Gott viel mehr, Gottes Wort viel mehr als das, was auch Gnade ist. Das kam vorher zwei, dreimal. Viele haben von uns das mittelalterliche Bild und daher kommt das deutsche Wort der Gnade auch. Da gibt es einen Chef, einen Boss, einen Edelmann, einen reichen Adligen und da gibt es einen armen Schlucker, einen lumpigen Bauern und dieser lumpige Bauer, der braucht Gnade, weil er sonst vor die Hunde geht. Und so kommt er bittelnd und winselnd vor seinen großen Edelmann, seinen Leibchef und sagt, Herr, sei mir gnädig. Und dann ist es eine großartige und großzügige Geste, wenn der hohe Herr sich herunterbeugt und sagt, ich lasse Gnade vor Recht ergehen. Ein wunderbares Bild. Aber das ist nur ein Aspekt, der juristische Aspekt. Gott ist gnädig, er beugt sich herunter und sagt, nicht nur lieber Knecht, mein liebes Kind. Aber es ist nicht nur ein Wort, es ist vielmehr eine Aktion. Gott hebt auf, Gott stellt uns hin vor sich. Und trotzdem, wir sind immer noch beim so handelt Gott gnädig. Gnade ist Tun, Gnade ist Aktion, Gottes Aktion. Aber Gnade fängt noch viel früher an. Nicht erst im Tun, sondern im Sein. Gott ist Gnade. Gott ist schön. Unser Gott hat Anmut, hat einen Glanz, hat eine Würde. Und wenn wir ihn sehen könnten, wir würden nicht mehr bestehen. Gar nicht lange her war hier die Schriftlesung, jene eindrückliche Szene, Mose, der neugierige Mann, Gott, gib mir dein Geheimnis preis. Ich möchte dich sehen. Die anderen, okay, die lassen wir, aber nur ich bin doch dein treuer Knecht, dein Diener. Das wäre doch eine wunderbare Belohnung, ein guter Start ins neue Jahr. Lass mich deine Herrlichkeit, dein Angesicht sehen. Und ihr wisst, Mose kriegt es verwehrt. Und er kriegt doch eine Gnadenzuwendung. Gott sagt, mein Angesicht, meinen Glanz, meine Anmut, meine Gnade, die ist zu stark, zu groß, überwältigend. Aber du darfst hinterher sehen. Quasi Mose sieht die Rückseite der Gnade. Sieht Gottes vorübergehend in dem Zug hinterher. Und das begeistert ihn schon. Wir sind nicht Mose. Wir sind weiter wie Mose. Denn wir sehen nicht nur die Rückseite der Gnade, der Nähe, des Glanzes Gottes. Gott zeigt uns sein Gesicht. Gott, der Erhabene, der Majestätische, kommt von uns und von vorne entgegen, zeigt sein Gesicht. Deshalb ist Gnade und Christus eins. Gottes Schönheit bekommt eine Gestalt, ein Menschenantlitz in Jesus. Und wenn Gnade eben nicht immer nur Glanz, sondern auch ganz schwach und ganz blutend und ganz elend daherkommt, dann haben wir das Gesicht des Gekreuzigten vor Augen. Das ist Gnade. Da kommt etwas zusammen, was gar nicht zusammengeht. Gottes Strahlen und menschliches Verbluten. Spürt ihr, wie weit dieses Wort der Gnade ist? Das beste, das schönste, das liebste Wort in Gottes Wort. Gnade beschreibt beides. Die Schönheit Gottes, die wir besingen im Lobpreis oder die wir bekennen im Gebet oder ganz persönlich. Und auf der anderen Seite auch den Zerbruch, die Gnadenbedürftigkeit dieser Welt, die so schreit nach endlich Heilung. Das schönste Wort in der ganzen Bibel. Da liegt natürlich nahe, jene Geschichte zu erzählen, die ihr alle kennt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Gnadengeschichte. Der Vater hat das Gnadenansicht, das Strahlen. Und der Sohn erlebt die Gnadenaktion in die Arme geschlossen. Vielleicht kennt ihr auch diese neue Geschichte des verlorenen Sohns. Und auch wenn ihr sie kennt, bewegen die sie genauso. Denn dieser neue verlorene Sohn unserer Tage, der erlebt genau das Gleiche wie der alte damals aus Lukas 15. Haut ab, brenn durch, sagt seiner Heimat, seinem Vater, allem, was ihm gut getan hat, leb wohl. Verprasst sein Leben und fährt gegen die Wand. Damals waren Schweine und hier war es die Gosse. Noch einmal zurückkommen, noch einmal Gnade, noch einmal anfangen können. Es bräuchte nur ein Zeichen von der Mutter zu Hause. Ein Zeichen. Sie vereinbaren dieses eine Zeichen. Und weil das Haus mit dem Garten am Bahngleis liegt, ein Tuch im Baum. Weiß, nicht groß. Und wenn er vorbeifährt, sieht er, ob das weiße Gnadentuch da hängt oder nicht. Und als er im Zug sitzt und mit den Füßen unruhig auf dem Boden hin und her starrt, weil es nur noch wenige Augenblicke sind, bis der Garten vom Zugfenster aus in Sichtweite kommt, verschlägt ihm die Sprache. Da ist kein Baum mehr. Da ist nur noch weißes Tuch. Ein Garten voll weißes Tuch. Gnade, das ist Gott. Mehr, immer noch fülliger, immer noch größer. Ich wünsche es mir und wünsche es uns, dass wir in diesem Jahr aus dem Staunen nicht herauskommen von dieser Zuwendung, diesen offenen Armen, diesem schon versöhnt sein, bevor wir überhaupt Bitte um Versöhnung aussprechen können. Das ist doch das Wunder, dass Gnade einen Vorlauf hat, nicht von uns, sondern von Gott. Wie sagt der gleiche Paulus, der hier an Titus schreibt? Gott hat uns mit sich versöhnt. Gott ist uns gnädig, nicht als wir beim Abendmahl vorne standen und unsere Sünde bekannt haben. Auch nicht, als wir vielleicht irgendwo ein schlechtes Gewissen getrieben, Gott gebeichtet haben. Gott war uns gnädig, als wir noch Feinde waren. Vorlaufende Gnade, vorausgebende Versöhnung, vorerwartende offene Arme. Das schönste Wort in der Bibel. Gnade. So ist Gott. Und dann kommt das Zweite, so handelt Gott. Aber das Erste ist mir wichtig und das will ich neu entdecken, wie Gott ist. Wunderbar. Schön. Und deshalb soll unser Haus schön sein. Das eigene ist, aber unser Gotteshaus. Deshalb soll unser Leben schön sein. Da oben steht es unter der Wand. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses. Ewiglich. Gott wünscht sich Schönheit, auch von uns. Nicht Perfektion, aber ganze Hingabe. Das Schöne, das Schönste in unserem Leben, in meinem Leben, für ihn. Ein erstes, Gnade, das schönste Wort. Geht dann einen Schritt weiter, blendest du es nochmal ein, das Zweite. Eine zweite Akzentsetzung. Die bewegendste Begegnung, er scheint. Denn es ist erschienen, die Gnade Gottes, heilsam allen Menschen. Es ist erschienen. Das klingt so nach Grundschule, dritte Klasse. Wo ist das Subjekt? Es. Es ist alles und nichts. Es kann jeder sein. Ist das hier gemeint? Nein. Wenn hier von diesem Neutrum es gesprochen wird, dann ist das eher eine verdeckte Rede. Da steckt immer Gott dahinter. Er scheint. Er erscheint. Und da ist das so anders wie unsere Sprache. Wenn wir einen Anschein haben, dann könnte es eine begründete Vermutung sein. Wahrscheinlich, scheinbar, anscheinend und die ganze Wortfamilie, die heißt manchmal mehr Schein als Sein. Könnte sein. Ist Gott auch so eine scheinbare Gestalt, so eine scheinbare Notiz? Nein. Er scheint. Er leuchtet. Sein Glanz bleibt nicht himmlisch verborgen, sondern sein Glanz leuchtet hinein. Und ihr werdet es nicht glauben, er sucht sich uns aus. Sucht sich mich aus. Sucht sich dich aus. Da soll sein Glanz hineinscheinen. Er scheint in dir und an dir und durch dich. Er behält nicht für sich, sondern er verschenkt sich. Dieses alte Wort aus dem Philipperbrief heißt, er entäußert sich. Gott geht ins Äußerste, bis zu mir und schenkt mir seine Gnade, seinen Glanz und will an uns auch etwas von dieser Anmut haben, die er uns ursprünglich als Geschöpfe mitgegeben hat. Wir tragen diese Schönheit Gottes an uns, weil wir Geschöpfe, Gedanken, Ideen Gottes sind, auch wenn sich im Leben viel darüber gelegt hat und viel verfärbt und verschmutzt und übertüncht geworden ist. Wir tragen diese Schönheit noch an uns. Die bewegendste Begegnung, er scheint. Für alle, die in den letzten Tagen auch mal irgendwo so eine Auszeit nehmen mussten und der Decke, wo schier die Decke auf den Kopf fällt, man macht dann ein paar verrückte Dinge. Man guckt plötzlich morgens um 8:30 Fernsehen. Eine wahnsinnig spannende Sendung. Da stieg jemand auf den Berg vor Sonnenaufgang und die haben eine halbe Stunde lang nur gebracht, wie die Sonne aufsteigt hinter Schweizer Gebirgsmassiv. Hätte ich mir nie angeguckt. Aber wenn man nichts zu tun hat und nicht raus darf, dann guckt man sich sowas an. Und ich sage euch was, ich war fasziniert. Ich saß nur am Bildschirm. Aber manchmal dachte ich, ich stehe mit oben auf der Hütte, schneebedeckt. Mit launigen Worten hat dann die Journalistin berichtet, was sie sieht. War unnötig, wir haben es doch alle gesehen. Faszinierend. Wie die Färbung hell wird, so ähnlich wie über dem Saal, noch schöner. Und wie dieser Glutball dann über diese Eiszacken am Firmament hochsteigt. Und die Sonne plötzlich diese Schweizer Bergwelt in ein ganz neues Licht eintaucht. Plötzlich blendend weißer Schnee, strahlend. Er scheint. Gottes Licht scheint auf, Gottes Heil scheint auf und plötzlich wird die Welt in ein anderes Licht getaucht. Da werden die Winkel und die Kanten und die Abgründe plötzlich von seinem Licht durchdrungen. Er scheint. Im 2. Korintherbrief, wenn du es mal aufmachst, gibt es so einen Reflex, dieser Schein, dieses Glanzes Gottes in Jesus. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er Herr ist. Das ist unsere Botschaft, dass Jesus der Herr ist. Das haben wir zu sagen. Und wir sind Knechte, Mägde, Diener. Und das kann nochmal schön einblendisch, genau. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wow, wie du komprimiert, bis der Saft rauskommt. Aber da steckt Schöpfungsgeschichte drin. Die Sonne steigt auf, leuchtet die hell, die Welt neu an. Gottes Glanz steigt auf und leuchtet mein Leben neu an. Und dann haben wir eine, im besten Sinne des Wortes, Erleuchtung. Nicht, dass die grauen Zellen endlich wieder zusammengefunden haben, sondern himmlische Erleuchtung. Und das tut sich Gott an. Und das will er mit uns haben und mit unserer Gemeinde, überhaupt mit seiner Gemeinde auf dieser Welt. Er könnte andere Punkte, andere Gruppen, andere Formen finden, da wäre das viel besser, viel repräsentativer für ihn. Aber nein, dieses Licht soll aufleuchten in unseren Herzen, aus unseren Herzen, im Miteinander. Geht er noch einen dritten Schritt weiter? Wir buchstabieren die Gnade und wir waren beim Schein Gottes, beim Lichtglanz Gottes und kommen zum Heil. Diese Gnade Gottes ist heilbringend. Ich sag's heilsam. Gottes Gnade macht gut, macht's gut, verschließt Wunden und kann Brüche heil machen. Wie gut. Das Wort, das Paulus hier gebraucht, ist an dieser Stelle einzigartig. Aber es steckt das Große, die große Wahrheit dahinter. Gott rettet diese Welt. Gott holt heraus aus der Verlorenheit mit sich selber und ohne Gott und in Schuld und bringt nach Hause. Heilbringend. So ist Gott. Will ganzheitlich gut machen. Deshalb dürfen wir unsere Gemeinde und genauso unser eigenes Leben ihm immer wieder einfach auf den Ambulanztisch legen. Göttliche Ambulanzstation. Und er weiß, was gut ist, was Not tut und kennt die Therapie besser als wir. Wir sind oft die schnellen Besserwisser. Ich weiß ganz genau, was du brauchst. Brauchst mir gar nicht sagen. Und dabei rede ich doch nur von mir selber. Gott hört zu. Gott sieht an. Und Gott hat Heilsames, Versöhnendes, endgültig Aufräumendes. Und wenn wir dieses Wort jetzt als Jahreswort haben für ein ganzes Jahr, dann müssen wir uns diese Frage nicht gefallen lassen. Wir müssen sie uns stellen. Sind wir Rettungsstation, Ambulanzstation? Nicht als die immer Gesunden und die immer Strahlenden, sondern sind wir mit dabei im Lazarett? Mitten in dieser Welt, wo Menschen mit Brüchen und Verbeugungen und Verbiegungen herkommen können und die heilsame Gnade hören? Oder hören sie mein Reglement und meine getaktete Welt und da, wo alles in Ordnung ist? Ach, dass wir etwas von dieser heilsamen, dieser schwachen Art Gottes an uns tragen. Denn das ist doch faszinierend. In einer Welt, wo Gnade keine Rolle spielt, da herrschen die Starken. Die Ellenbogen und die Füße. Da, wo die Gnade groß wird, da wird es schwach. Und das kann sich Jesus, das kann sich Gott leisten. Seine Stärke liegt in der Schwäche. Das ist seine Stärke, dass er schwach wird. Das ist seine Allmacht, dass er auf seine Macht verzichten kann und sich nicht durchsetzt. Heilbringend. Gnadenvoll. Ein letztes für alle Menschen. Gnade für die Welt. Das hat sich mir ganz schnell eingeprägt und eingebrannt, als ich dieses Wort an Silvester zu Hause im Fernseher gehört habe oder im Livestream gehört habe. Gnade für die Welt. Und da wird es anstrengend. Denn die Türen verschlossen in der Wohlfühloase des großen Saales, da verstehen wir uns, da passt das alles. Aber dass die Gnade rausgeht und jedem gilt. Und dass sie uns Beine macht und dass sie uns unbequem wird, solange bis wir endlich uns erheben und dorthin gehen, wo wir vielleicht gar nicht wollen, aber wo die Gnade so dringend ist. Das ist Hausaufgabe. Und als ich dieses Wort dann aufgeschlagen habe, da kam mir ganz schnell ein Lied in den Sinn. Ich komme noch aus dem letzten Jahrhundert und da gab es auch schon Lieder. Die hießen anders und die klangen anders, aber die waren trotzdem schön. Und auch da hat man sich manches eingeprägt, was man damals eher im Sitzen gesungen hat. Eins kommt von einem lustigen Mann, ich weiß nicht, ob ihr jemand kennt, Jan Fehring. Neulich las ich, er ist viel zu früh gestorben. Er hat ein Lied geschrieben und Siegfried Fietz hat eine sehr eingängige, einfache Melodie, aber sehr prägend und ausdrucksstark, finde ich, gefunden. Dieses Lied heißt Gnade für die Welt. Es kommt aus den 80er Jahren. Deshalb sind Begriffe drin, wo er sagt, das war damals, aber es braucht wirklich minimalste Fantasie, um dieses Lied 2022 zu übersetzen. Mich hat das angesprochen, weil es ein Lied ist, das die Gnade dorthin schickt, wo ich vielleicht gar nicht denke. Gnade für den Starken, der die Macht in Händen hält. Und Gnade für den Schwachen, der ihm zum Opfer fällt. Gnade für den Dummen, der nichts mehr liebt als Geld. Gnade für die Welt. Gnade für den Spötter, der über alles lacht. Und für den Resignierten, den nichts mehr lächelnd macht. Gnade für den Sterbenden, den kein Glaube hält. Gnade für die Welt. Gnade für den Armen, den sein Ghetto hassen lehrt. Und für den reichen Mann, der ihm den Rücken kehrt. Gnade für die Kinder, wenn die Bombe fällt. Gnade für die Welt. Gnade dem Politiker, der Waffen exportiert und dem Staatsmann hoch oben, dem sein Gewissen erfriert. Und für uns sogenannten kleine Leute, die das gar nicht interessiert. Gnade für die Welt. Gnade dem Jungen in eine Uniform versteckt. Und für den, der dieses Kind in diese Uniform gesteckt. Gnade dem Ayatollah, der Krieg für heilig hält. Gnade für die Welt. Und jetzt hat dieses Lied noch eine, vielleicht die wichtigste Strophe. Und Gnade für mich selber, der ich das alles weiß. O Herr, mach meine Hände handeln und mach das Herz mir heiß. Gnade, die Gnade leben, die mich bei dir hält. Gnade für die Welt. Was braucht sie mehr? Was brauche ich mehr? Amen.